Herzlich willkommen bei Einfach Tech, dem Podcast, wo Tech-Themen für jeden einfach und interessant erklärt werden. Mein Name ist Pascal, bin Informatiker aus Berlin und mit mir spricht Bruno, Informatiker aus Lausanne. Hi Bruno.
Hallo Pascal. Für diese Folge haben wir uns ein spannendes Thema überlegt. Wir wollen heute mit euch über E-Sport und in dem Kontext von E-Sport auch über Cheating reden. Während der Corona-Pandemie ist das generelle Interesse an E-Sport natürlich im Amateur- als auch im Profibereich gestiegen. Und deswegen denken wir, dass es heute ganz interessant sein könnte, da mal etwas ausführlicher drüber zu reden.
Ja, danke für die Einleitung, Bruno. Dann würde ich sagen, wir starten direkt in die Folge. Fangen wir direkt mal mit dem Wort E-Sport an. E-Sport bedeutet elektronischer Sport und es beschreibt Wettkämpfe im professionellen Computerspielebereich. Mittlerweile ist E-Sport in manchen Ländern sogar als Sport anerkannt, unter anderem zum Beispiel Südkorea oder die USA, aber auch zum Beispiel in Frankreich. Und das wird damit begründet, dass man räumliches Orientierungsvermögen braucht, Spielübersicht, Spielverständnis, taktische Ausrichtung, Durchhaltevermögen und es damit einem sozusagen normalen oder traditionellen Sport sehr, sehr ähnlich ist. In Deutschland ist das noch nicht der Fall, aber auch hier sind Gespräche dazu im Gange.
Im Bereich E-Sports geht es dabei aber nicht nur um einzelne Spiele, sondern es deckt eine ganz schön große Bandbreite an Computerspielen ab. Also von Shootern wie Counter-Strike zu Third-Person-Games wie LOL oder Dota zu aber auch Kartenspielen wie Hearthstone oder Strategiespielen wie StarCraft 2 ist sozusagen aus jeder großen Richtung von Computerspielen ein Spiel vertreten. Und über die letzten Jahre gab es immer ein steigendes Medieninteresse, weil auch die Preisgelder immer krasser gestiegen sind. Zum Beispiel das The International Turnier in Dota 2, da gab es halt insgesamt über 40 Millionen Dollar Preisgeld. Und nicht nur durch die Preisgelder, sondern auch durch das gestiegene Interesse und durch so Sachen wie Werbung, Sponsoren und Marktpositionierung ist halt der ganze Markt inzwischen ein Multimillionen- oder wahrscheinlich sogar Multimilliarden-Business.
Ja, laut einer Studie aus dem Jahr 2018 haben die Einnahmen durch E-Sport bei ungefähr 856 Millionen Dollar gelegen. Und man hat so ein Wachstum vorausgesagt auf bis zu 1,79 Milliarden Dollar im Jahr 2022. Und bis jetzt sieht es tatsächlich auch so aus, als ob diese Studie im Rahmen des Möglichen liegt.
Bevor wir uns jetzt aber mit der Aktualität des E-Sports beschäftigen, haben wir uns überlegt, dass wir gerne eine ganz kurze Einleitung in die Historie des E-Sports geben. Und die ganze Idee so grundsätzlich aufgekommen ist in Mitte der 90er Jahre, als LAN-Partys, die nicht mehr nur schon zu Hause stattfanden, sondern in immer größeren Hallen waren, an Beliebtheit gewonnen haben. Und auf diesen LAN-Partys, wo dann mitunter mehrere hundert Menschen gekommen sind, haben da kleine Turniere stattgefunden. Und Ende der 1990er Jahre haben sich dann auch die ersten größeren E-Sport-Ligen über diese LAN-Partys gegründet.
Ja, mit einer der bekanntesten in Europa ist die Electronic Sports League, die ESL. Die hat sich 1997 gegründet aus der deutschen Clan-Liga. Und dann muss man vielleicht nochmal kurz erklären, was sind denn Clans? Also Clans sind sozusagen eine Gruppe von Spielern, die gemeinsam ein Spiel spielen und trainieren und auch irgendwie so eine Art Gemeinschaft bilden. Die ersten Clans in Deutschland gab es auch so Mitte der 90er Jahre und die haben sich mittlerweile zu richtigen Sportteams entwickelt. Neben Deutschland, ein Land, wo sich der E-Sport sehr, sehr früh und sehr, sehr professionell entwickelt hat, ist Südkorea. In Südkorea gab es bereits im Jahr 2000 die Korean E-Sports Association. Das war so eine Art nationaler Dachverband, der verschiedene Ligen zusammengefasst hat. Und da ist der E-Sport schon deutlich, bevor er in Europa angekommen ist, ziemlich groß geworden. Weltweit wurde der E-Sport durch so Online-Taktik-Shooter wie Counter-Strike gerade in den letzten Jahren sehr, sehr populär.
Einen ersten großen Meilenstein hat man dann im Jahr 2000 erreicht, als in Seoul die World Cyber Games ausgetragen wurden. Die kann man so ein bisschen wie Olympia des E-Sports betrachten. Da wurden dann vier Spiele, Quake, Age of Empires, FIFA und StarCraft gespielt. Und ab dem Punkt ist das Ganze dann immer größer und größer geworden. So, Pascal, wie sieht denn dann das Leben von so einem professionellen E-Sportler heutzutage aus?
Ja, also wir haben das nach bestem Gewissen recherchiert. Das ist vielleicht nicht mehr ganz up to date, aber so, was wir gefunden haben, verdient ein professioneller Online-Spieler jährlich über 60.000 US-Dollar. Bis zu 9.000 Dollar im Monat haben wir gefunden an Gehalt. Also wie man sieht, die Spieler sind tatsächlich sehr, sehr gut bezahlt. Plus, dass sie natürlich auch noch große Preisgelder gewinnen können und behalten dürfen. In den Teams finden meistens regelmäßig Training statt. Manche Teams haben sogar ihre eigenen Trainer. Und es gibt auch oft so eine Art hierarchische Struktur mit zum Beispiel einem Team-Captain und jeder hat so seine Aufgaben im Team. Extrem interessant ist hierbei, oder vielleicht sogar auch wichtig festzuhalten, dass das wirklich sehr, sehr nah an einem normalen Sportteam ist. Das heißt, die Spieler haben tägliche Trainings, die müssen eine gewisse Zeit spielen, die müssen üben. Und es ist also wirklich nicht mehr auf einem Level, wo man sagt, man kann mal eben 2-3 Stunden am Tag spielen und auf dem Niveau spielen, sondern es ist alles sehr, sehr durchgeplant. Das geht bis zu Bootcamps, wo die Spieler dann mehrere Tage zusammen extrem intensiv zusammen trainieren. Oder sogar manche Teams, die so Art Trainings-WGs haben, wo dann alle Spieler in das Haus einziehen und da immer zusammen spielen.
Wenn ich jetzt Interesse an dem Ganzen entwickelt hätte, wo kann ich mir das Ganze denn angucken? Also läuft das im Fernsehen oder was sind da die Medien, wo E-Sport konsumiert wird?
Also man muss sagen, dass E-Sport noch nicht so weit in der Breite angekommen ist, dass man es vielleicht im normalen Fernsehen wie ARD und ZDF sehen kann. Aber tatsächlich gibt es jetzt auch die ersten Fernsehsender, die E-Sport-Turniere aussenden. Da wäre zum Beispiel ProSieben Max, die relativ viele Spiele der ESL übertragen. Allerdings muss man auch sagen, der E-Sport ist eher auf einem anderen Medium zu Hause und das ist Twitch. Also Twitch ist eine Art Streaming-Plattform, sowas wie YouTube, aber mit Content, den Leute von ihrem Bildschirm übertragen. Da kann man sowohl Amateur- als auch Profispielern zuschauen, wie sie spielen oder trainieren. Und die Spieler bekommen oft Geld von den Zuschauern, entweder in so Donations, also das heißt, die kommen sozusagen Spenden, oder es gibt auch so ein Subscription-System, wo die Leute quasi jemanden abonnieren und ihm dafür einen monatlichen Betrag zahlen. Das ermöglicht dann nicht nur Professionellen, sondern auch Semiprofessionellen oder Amateurspielern, Geld für ihren Sport zu bekommen. Turniere gibt es auch ziemlich regelmäßig und in sehr großer Größe. Die werden dann auch bei Twitch gestreamt, ziemlich professionell mit Kommentatoren, ähnlich wie zum Beispiel bei einem Fußballspiel. Und es gibt dann auch verschiedene Teams, die Sponsoren haben, bekannte Spieler haben und natürlich auch viele Fans. Und man kann das wirklich mit normalem Breitensport vergleichen.
Ich glaube, man muss hier nochmal betonen, dass für alle, die noch nie bei so einer E-Sport-Veranstaltung waren, dass das echt, also die großen Turniere echt gigantische Veranstaltungen sind. Also das sind zum Beispiel gerade bei Counter-Strike, die ja regelmäßig durch die Welt touren, da gucken Millionen Menschen zu, die Halle ist rappelvoll, die Leute haben die Trikots von ihren Teams an. Da gibt es nicht nur einen, sondern mehrere Kommentatoren, die halt quasi Profis in dem Bereich sind. Und also das ist wirklich, da ist wirklich nicht mehr viel, was vom normalen Sport das Ganze trennt.
Ja, als Beispiel könnte man da zum Beispiel sagen, die ESL One Cologne, das ist so ein relativ großes Turnier in Köln. Die hatten 15.000 Zuschauer, die allein vor Ort waren in der Arena und die Sachen angeguckt haben. Und im Durchschnitt hatten die immer über 250.000 Zuschauer mit Spitzenzeiten bis zu 1 Million Zuschauer, die diese Turniere angucken. Das ist also eine riesige Menge an Menschen. Und natürlich darüber, dass es im Internet ist, halt auch zugänglich für alle Menschen überall in der Welt. Und wie das natürlich auch im traditionellen Sport ist, ist, wenn viel, viel Geld in solchen Veranstaltungen und in solchen Turnieren steckt, dann wird da auch geschummelt. Beim Sport ist das halt Doping und im E-Sport ist das Cheating. Und deswegen ist das ein wichtiges Thema, über das wir auch hier einfach nochmal sprechen wollen. Vielleicht, Bruno, kannst du uns ein bisschen erklären, wie sind Cheats überhaupt entstanden und ja, und was bedeutet Cheating?
Ja, grundsätzlich waren Cheats initial in ihrer ersten Form mehr ein Feature als ein Problem, weil halt die Welt der Computerspiele sozusagen nicht direkt als Multiplayer-Universum gedacht war, sondern die ersten Computerspiele ja alle allein gespielt wurden. Und da gab es dann die Möglichkeiten, ich glaube, viele von euch kennen das, durch eine Tastenkombination auf dem Controller oder so halt mehr Leben zu kriegen oder irgendwelche Spezialwaffen. Und das war mindestens akzeptiert, wenn nicht sogar extra eingebaut von den Menschen, die die Spiele programmiert haben. Und das hat aber auch erstmal keine Probleme ausgelöst, weil man ja alleine gespielt hat und dann niemand anderem das Spielerlebnis kaputt machen konnte.
Ja, wenn ich dich kurz unterbrechen kann, Bruno, da fällt mir zum Beispiel ein, früher, wenn wir Sims gespielt haben, dann konnte man immer verschiedene Cheats eingeben. Ich glaube, Rosebud habe ich noch im Kopf, damit man quasi unlimitiert Geld hat. Und das ist natürlich so gedacht gewesen, um halt Leuten die Möglichkeit zu bieten, das Spiel auch auf ein bisschen eine andere Art und Weise zu spielen.
Die modernen Typen von Cheats, das, was man jetzt generell unter Cheating versteht, ist halt, wenn man in Online-Spielen, wo man gegen andere spielt, nicht mehr fair spielt, sondern in irgendeiner Weise sich selbst das Leben ein bisschen leichter macht. Und hierbei unterscheidet man zum Beispiel, um mal so ein paar Beispiele zu geben, zwischen Aimbots, die einem helfen, genauer zu schießen, oder aber auch so Sachen, an die man nicht direkt denkt, wie zum Beispiel, dass man einen künstlichen Lag einbaut, damit man nicht immer genau an der Stelle ist, wo der andere einen erwartet, weil man ein bisschen langsamer ist. Aber es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel Look Ahead, das heißt, wenn in Spielen, wo es wichtig ist, abzuschätzen, was jemand anders in der Zukunft macht, kriegt man dadurch Vorteile, weil man dann sozusagen eine Möglichkeit kriegt zu sehen, was er machen möchte. Oder in Spielen wird künstlich die Sicht eingeschränkt. Es gibt es auch die Möglichkeit, manchmal über sogenanntes World Hacking mehr Sicht zu erlangen, als man eigentlich haben sollte durch das Spiel. Wir wollen jetzt hier in der Folge nicht so stark darauf eingehen, wie das Ganze technisch umgesetzt wird. Aber um mal so ein paar Beispiele zu geben, gibt es halt drei Möglichkeiten, um sowas technisch umzusetzen. Die erste wäre, dass man den Code vom Spiel verändert. Hier muss man als erstes das Ganze reverse-engineeren, weil das Spiel ja nicht in seiner ursprünglichen Codeform ausgeliefert wird. Die zweite Möglichkeit wäre, dass man nicht am Spielcode rumspielt, sondern die Systemsoftware verändert. Das kann zum Beispiel als ein Beispiel sein, dass man die Grafikkartentreiber umschreibt, um sowas wie Tiefenchecking, nennt sich das, also Depth-Checking, zu disablen. Dadurch wird dem Spieler erlaubt, mehr zu sehen, als er eigentlich sehen sollte. Die letzte Möglichkeit, mit dem Cheats normalerweise umgesetzt werden, nutzt den Punkt aus, dass bei einem Spiel, wo natürlich mehrere miteinander spielen, auch irgendeine Art von Kommunikation zwischen den Spielern stattfinden muss und dass dann durch den Cheat oder den Hack diese Kommunikation manipuliert wird zum Vorteil des Spielers, der den Hack einsetzt.
Spieleentwickler und Firmen haben da natürlich auch irgendwie ein Interesse daran, sowas zu verhindern. Wie funktionieren denn dann Anti-Cheat-Systeme?
Wie auch bei den Cheats gibt es natürlich auch bei den Anti-Cheat-Systemen ganz viele Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen. Aber um euch mal so ein paar Beispiele zu geben, eine Möglichkeit ist immer, das nennt sich dann so Mirrored oder gespiegeltes Design, dass halt alle Eingaben, die der Spieler macht, werden parallel auch auf dem Server auf einer anderen Spielinstanz ausgeführt und sobald dann die Spielstände zwischen dem, was der Spieler hat und dem, was dann der Server hat, sich unterscheiden, wird dann sozusagen ein Fehlerhandel eingesetzt, um dann herauszufinden, wo das Problem hergekommen ist. Die zweite Möglichkeit wäre, dass man das Spiel verschlüsselt und dann erst während der Spielzeit wieder entschlüsselt, damit der Computer das benutzen kann. Das hat aber meistens das Problem, dass es zu einer deutlich schlechteren Performance des Ganzen führt, weil das ja relativ aufwendig ist. Die letzten beiden Punkte sind, dass man auf der einen Seite versucht, statistisch zu erkennen, naja, ist das möglich, was der Spieler gerade geschafft hat, aber das ist eine sehr problematische Sache, weil das natürlich bei manchen sehr guten Spielern dann wahrscheinlich häufiger ausschlägt, obwohl es dann gar kein Problem war und bei manchen dann nicht erkannt wird, obwohl es eigentlich dann gecheatet wurde. Und die letzte Möglichkeit wäre, dass man einfach versucht, nach bekannten Pattern in der Software zu suchen, weil man die schon von anderen Cheats kennt. Das heißt, viele von den großen Spieleanbietern haben eine riesige Datenbank zur Verfügung, wo schon bekannte Cheats drin sind und die suchen dann einfach immer wieder nach Patterns von diesen bekannten Cheats und fügen da auch regelmäßig neu gefundene wieder hinzu.
Ja, was ich persönlich noch super spannend finde an der Sache, ist, dass diese Cheats extrem kostenintensiv sein können. Also gerade wenn man quasi Cheats haben möchte, die lange nicht erkannt werden, die Entwickler nehmen sehr, sehr hohe Summen für diese Cheats. Und das liegt eben daran, weil es beim Cheating im E-Sport nicht nur um das besser Spielen geht, sondern auch oft um extrem viel Geld. Deswegen sind es auch meistens kleine Communities, die sich mit diesen Cheats beschäftigen oder an den Hacks arbeiten, damit die Sachen nicht zu bekannt werden und nicht zu schnell von den Spieleentwicklern entdeckt werden. Wenn wir von Cheating reden, dann sprechen wir aber nicht nur über dieses technische Cheating, sondern da gibt es noch zwei weitere Kategorien. Im E-Sport kann nämlich auch gedopt werden, wie im klassischen Sport. Und was auch relativ oft betrieben wird, ist Matchfixing. Bruno, möchtest du vielleicht kurz diese drei Kategorien nochmal einführen und ein bisschen erklären, was in denen genau passiert?
Unter Doping, wie bei klassischem Sport, versteht man halt die Tatsache, dass Athleten Medikamente oder Mittel einnehmen, um in ihrer jeweiligen Sportart halt besser zu sein. Das hat im E-Sport meistens irgendwas mit Konzentration zu tun, also so Medikamente wie Adderall, das bei ADHS eingesetzt wird eigentlich, wird dann halt von den Spielern genommen, um länger ein höheres Konzentrationslevel zu halten. Unter dem technischen Cheaten, das, was wir eben so ein bisschen erklärt haben, versteht man halt den Einsatz von irgendwie Hacks oder Cheats, um besser zu sein. Hiergegen gibt es aber schon auf der, sagen wir mal, auf der allerhöchsten professionellen Ebene extrem viele Sicherheitsvorkehrungen und es ist auch die Sache, die am stärksten von den drei Kategorien versucht wird zu verhindern, weil man muss sich vorstellen, erstmal sind diese ganzen Spiele halt alle live, also jetzt mal abgesehen von Corona, Die Computer werden gestellt, die ganzen Geräte, die mitgebracht werden, also meistens Maus und Tastatur von den Spielern, werden vorher überprüft. Und während des Spiels schauen ja viele Leute live zu. Das heißt, wenn man da technisch cheatet, werden wir später auch sehen, was auch gemacht wird, dann muss das schon sehr, sehr unauffällig sein. Das Letzte, und das ist tatsächlich auch was, was immer mehr wird und was vielen gar nicht bewusst ist, ist, dass auch bei E-Sports sowas wie Matchfixing stattfindet, dass halt vorher ein oder beide Teams halt Geld kriegen, damit halt vorher schon klar ist, wer der Gewinner ist. Und da haben natürlich ganz klar Leute Interessen dran, die halt große Summen auf diese Spiele setzen und wetten. Und hierbei wird zum Beispiel eine Sache, die gemacht wird, um dem entgegenzuwirken, ist, dass halt die ESL, die eben eingeführt wurde, halt mit einem Schweizer Unternehmen zusammenarbeitet, die auch mit der Bundesliga und der NBA zusammenarbeiten, also große Player, um halt durch einen Algorithmus nach sehr ungewöhnlich hohen Wetteinsätzen zu suchen in Bezug auf die Spiele, um dann sozusagen sagen zu können, naja, könnte es hier sein, dass da halt Matchfixing stattgefunden hat.
Ich finde das ziemlich spannend, Bruno. Hast du vielleicht auch noch Real-World-Examples, wo jemand mal beim Cheating aufgeflogen ist?
Ja, also da gibt es tatsächlich relativ viele, aber ich habe mal drei rausgesucht, weil die für die verschiedenen Kategorien ganz gut stehen. Das erste ist ein sehr bekanntes Beispiel aus der CSGO-Szene, als 2015 im Nachhinein einer der Spieler des Teams Cloud9 zugegeben hat, dass während eines Turniers das gesamte Team halt Adderall genommen hat, um besser spielen zu können. Und bis dahin war in der CSGO-Szene auf jeden Fall Doping halt noch gar nicht kontrolliert und das ist scheinbar auch bis dahin von vielen gemacht worden, ohne dass das irgendwer richtig kontrolliert hat. Und dadurch ist es halt echt aufgeflogen und im Nachhinein wurden daraufhin auch so eine Doping-Kontrollen eingeführt und es wurde auch mehr mit so klassischen Doping-Agenturen zusammengearbeitet. Aber man muss sagen, dass bis heute das nicht flächendeckend genug ist, als dass es als wirklich effektiv bezeichnet werden kann. Ein Beispiel für technisches Cheaten kommt wieder aus dem CSGO-Bereich, als 2018 ein indischer CSGO-Spieler bei einem Turnier in Asien, was relativ hoch dotiert war, während des Spielens erwischt wurde, wie er einen Aimbot benutzt hat, also ein Computerprogramm, was ihm hilft, ein bisschen genauer zu zielen. Und hierbei ist das Interessante ist halt, dass das nicht quasi der perfekte Aimbot war. Also der hat nicht jedes Mal alles getroffen, sondern dass ihm nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bei jedem x-ten Schuss geholfen wurde, sodass es halt nicht direkt auffällig war. Der wurde aber tatsächlich trotzdem während des Spiels erwischt und das Spiel wurde daraufhin auch, also das Spiel wurde beendet, das Team disqualifiziert und das hat sich danach dann auch aufgelöst.
Ah, verstehe. Ja, abgefahrene Geschichte. Hast du vielleicht noch was zu Matchfixing?
Ja, das ist ein relativ krasser Fall sogar, weil in Südkorea, wo das E-Sport ja schon deutlich anerkannter ist als bei uns in Deutschland. Also das ist viel größer, dadurch ist es viel angenommener in der Bevölkerung und auch die Preisgelder sind dementsprechend viel höher. Da hat ein relativ bekannter E-Sportler, dessen Namen ich jetzt hier leider nicht richtig aussprechen kann, der ist auf jeden Fall beschuldigt worden, das Matchfixing betrieben zu haben, dass er also sozusagen 60.000 US-Dollar gekriegt hat und dafür absichtlich verloren hat und der ist tatsächlich in Südkorea auch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, deswegen.
Ja, ziemlich spannende Geschichten und ich finde, das zeigt auch, wie viele tolle Möglichkeiten und spannende Probleme es noch im Bereich E-Sport gibt.
Das war tatsächlich jetzt schon die letzte Folge von der zweiten Staffel. Es hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und wenn ihr allgemeines Feedback zum Konzept der Folge, zu Themen oder irgendwelchen anderen Sachen habt, könnt ihr uns wirklich gerne bei Twitter schreiben. Wir freuen uns sehr drauf und wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause und kommen dann bald mit der dritten Staffel zurück. Bis dahin.